Lesung aus der Apostelgeschichte. Im ersten Buch, lieber Theophilus, habe ich über alles berichtet, was Jesus von Anfang an getan und gelehrt hat, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Vorher hat er den Aposteln, die er sich durch den Heiligen Geist erwählt hatte, Weisung gegeben. Ihnen hat er nach seinem Leiden durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt. 40 Tage hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen. Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen: Geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn: Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Er sagte zu ihnen: Euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Während sie unverwandt ihm nach dem Himmel zu emporschauten, siehe, da standen zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen und sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch fort in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. Wort des lebendigen Gottes.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit erschien Jesus den 11 und sprach zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, dies zu ihnen gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten überall. Der Herr stand ihnen bei und bekräftigte die Verkündigung durch die Zeichen, die er geschehen ließ. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Meine Schwestern und Brüder im Herrn, hier in der Kirche und daheim am Bildschirm. In der Abtei Fontevraud an der Loire in Frankreich gibt es eine wunderschöne und skurrile Darstellung von Christi Himmelfahrt. Da steht man dann im Kapitelsaal und schaut sich die Deckengemälde an. Den Kopf so nach oben gereckt, schaut man dann dem in den Himmel auffahrenden Jesus Christus sozusagen unter das Gewand und sieht nur noch den Rocksaum und die Fußsohlen. So ähnlich, wie man bei einem Raketenstart irgendwann nur noch mit gerecktem Kopf das rotglühende Triebwerk sieht. Bei so einer Darstellung kann man dann nur noch sagen, was fort ist, das ist fort. Vorbild für diese Himmelfahrtserzählung war wohl die Himmelfahrt des Propheten Elias, der in einem feurigen Wagen und feuerschnaubenden Pferden in den Himmel aufgefahren ist. Übrigens war diese biblische Erzählung von Elias dann auch namensgebend für die Triebwagen von Kleinbahnen, zum Beispiel der Heisterbacher Talbahn. Aber der Experte für Bahnen sitzt da hinten, Johannes. Und in den antiken Mythen gibt es zahlreiche Bilder von solchen Himmelfahrtserzählungen. Was also unterscheidet unser Christi Himmelfahrtsfest davon? Vielleicht ist es ja genau die Botschaft der beiden Männer in den weißen Gewändern, die den Jüngern sagen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch ging und in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. Im Rheinland würde man das so sagen, was nicht fort ist, das kann auch nicht wiederkommen. Und ich sage das jetzt noch einmal anders, angesichts der Tatsache, dass wegen der Skandale in der Kirche auch zahlreiche Menschen aus der Kirche austreten, die eigentlich engagierte Christen sind. Wer nicht ausgetreten ist, kann auch nicht wieder eintreten. In der Himmelfahrt Jesu Christi geht es nicht darum, dass er stiften geht, sondern er kehrt als der Erstgeborene der neuen Schöpfung zum Vater heim und weist uns damit als Kirche das Ziel unseres Kircheseins. Es geht darum, an dieser neuen Schöpfung mitzuarbeiten und zwar mit allem die Sehnsucht nach einer guten, gerechten und neuen Schöpfung und Welt haben. Unser Job als Gemeinde und Kirche ist es nicht, die Menschen in verschiedene Klassen einzuteilen, egal welche Klassifizierungen wir uns hier vorstellen können oder die uns die vatikanischen Behörden meinen vorschreiben zu können. Unser Job ist es, Menschen zusammenzubringen, die daran mitarbeiten wollen. Denn in der Menschwerdung Gottes in diesem Jesus Christus ist das zusammengekommen, was nach allen landläufigen Vorstellungen von Gott und Mensch nie zusammenkommen kann. Eben Gott und Mensch. Zwischen beiden liegt ein unendlich tiefer Graben. Und vielleicht ist das Christentum ja gar keine Religion in diesem Sinne, weil sich nämlich mit diesem garstigen Graben auch gut Macht und Herrschaft ausüben lässt. Vielleicht ist der christliche Glaube tatsächlich so etwas wie religiöse Anarchie. Für mich, meine Schwestern und Brüder, ist Christi Himmelfahrt das Pendant, also die Entsprechung zu Weihnachten. An Weihnachten feiern wir, dass Gott in Jesus Christus hinabsteigt zu uns Menschen. An Himmelfahrt feiern wir, dass der Mensch Jesus Christus hinaufsteigt zu Gott. In der Gewissheit, dass ich nicht vollkommen bin. In der Gewissheit, dass ich endlich bin und mir selbst aus dieser Unvollkommenheit und Endlichkeit nicht selbst heraushelfen kann, ist mir Christi Himmelfahrt nicht nur Trost, sondern im Zusammenhang mit dem kommenden Pfingstfest mit der Gabe des Heiligen Geistes ist es mir auch eine Ertüchtigung. Das erinnert mich daran, dass wir in Taufe, Firmung und auch Weihe mit dem Heiligen Chrisam gesalbt worden sind. Wir haben gemeinsam Anteil an der königlichen, prophetischen und priesterlichen Würde Jesu Christi. Und das heißt königlich. Wir haben Verantwortung für das Volk Gottes und dessen Auftrag. Prophetisch. Wir dürfen und müssen den Mund aufmachen, wenn das Volk Gottes seinem Auftrag nicht gerecht wird. Priesterlich. Wenn wir so leben, dann kann es sein, dass wir nicht nur Opfer bringen, sondern selbst Opfer werden. So wie Jesus Christus. Was nicht fort ist, das kann auch nicht wiederkommen. Er wird wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. So sagen wir im Glaubensbekenntnis. Manche haben davor vielleicht Angst, weil sich nach Urteil und Verurteilung, nach Gericht anhört. Ich habe davor keine Angst, sondern ich sehne mich nach diesem Tag, wo der wiederkehrende Christus wie ein Schmied das krumme Eisen gerade richtet. Wo er all das, was in meinem Leben schiefläuft und das, was in der Kirche und in der Welt schiefläuft, auf gerade Bahn bringen wird. Und in der Zwischenzeit, meine Schwestern und Brüder, bleibt mir nichts anderes übrig, als mit Ihnen zusammen darauf zu schauen, was hilft. Was hilft Gottes guter Schöpfung? Was hilft? Und nicht, was ist erlaubt? Wenn wir immer danach schielen, was nur erlaubt ist, dann wird Kirche nicht zum Himmel führen, sondern eher wird das zum Himmelfahrtskommando. Amen.